Deutschlandfunk, Kultur heute.
Auch in diesem Sommer gibt es in Kultur heute wieder eine Gesprächsreihe. Und weil dieses Jahr durch die Corona-Pandemie alles etwas anders ist, wollen wir in den nächsten Wochen über den Gegensatz von nah und fern nachdenken. Denn die beiden Begriffe wurden im Lockdown, im Homeoffice oder im Urlaub zu Hause sicher für viele nochmal neu definiert. Und auch die Krise selbst wird in 100 oder 200 Jahren nochmal ganz neu bewertet werden, wenn Historiker sich damit beschäftigen. Den Auftakt zu unserer Gesprächsreihe macht deswegen eine Historikerin, deren Beschäftigungsfelder ein paar Jahrhunderte zurückliegen. Barbara Stolberg-Rielinger, Rektorin des Wissenschaftskollegs in Berlin, beschäftigt sich mit Ritualen des Mittelalters oder der Habsburger Kaiserin Maria Theresia. Ich habe sie gefragt, wie nah wir der Vergangenheit mit Hilfe historischer Forschung überhaupt kommen können.
Naja, ich würde sagen, es ist immer wie ein Vexierbild mit der Geschichte. Man kann, wenn man in vergangene Epochen zurückschaut, sie einerseits unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass sie uns gar nicht so fern sind, dass sie uns gar nicht so fremd sind. Also man kann immer versuchen, dass unserer heutigen Zeit Ähnliche darin zu erblicken, ja, Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten zu erblicken. Oder man kann aber auch die Perspektive genau umdrehen und sich gerade für das besonders Fremdartige und auch Befremdliche interessieren. In ein und derselben Epoche wird man immer beides finden. Jede Epoche kann man als eher fern und eher nah wahrnehmen. Auch wenn es natürlich klar ist, dass je weiter man in der Geschichte zurückgeht, desto weniger Gemeinsamkeiten mit unserer heutigen Gegenwart bestehen.
Wenn wir jetzt über nah und fern reden und Ferne vielleicht auch mal mit dem von Ihnen schon benutzten Begriff der Fremdheit, ja nicht gleichsetzen, aber doch da eine gewisse Ähnlichkeit sehen, dann plädieren Sie ja eigentlich für Fremdheit. Also es gibt eine sehr große Biografie von Ihnen über die Kaiserin Maria Theresia und da sagen Sie ja im Vorwort schon, zu viel Vertrautheit ist hier nicht gut. Wir müssen diese Figur tatsächlich auch in ihrer Fremdheit betrachten. Inwiefern schafft denn diese Fremdheit dann wiederum auch Nähe?
Ich bin von der Beobachtung ausgegangen, dass wenn man sich voreilig vertraut fühlt mit historischen Figuren und glaubt, naja, das ist ja alles so ähnlich wie heute, sich also identifiziert, sich scheinbar hinein zu versetzen, glaubt in diese Figur aus einer vergangenen Epoche, dann führt das zu Anachronismen. Das heißt, man deutet in die damalige Zeit Ähnlichkeiten hinein, die die Zeit missverstehen. Ja, also mein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass man im 19. und 20. Jahrhundert diese Maria Theresia, die eben Kaiserin und Königin und so weiter war, versucht ähnlich aufzufassen wie eine moderne berufstätige Frau, ja, die auch versuchen muss, Kindererziehung und Berufstätigkeit unter einen Hut zu bringen. Dann kann man sagen, es war damals so ähnlich. Es führt aber meines Erachtens an dem Verständnis dieser Figur und ihres gesamten historischen Kontexts vollkommen vorbei und führt zu absoluten Missverständnissen. Und die Unterschiede werden damit sozusagen unsichtbar gemacht. Die Unterschiede, die eben darin bestanden, dass für eine Herrscherin im 18. Jahrhundert die Familie nichts Privates war, sondern eben die Herrschaft auf der Familienstruktur beruhte, ne? Herrschaft durch Geburt weitergegeben wurde. Und dadurch ist das eben mit einer modernen Berufstätigkeit, ist so eine Herrschaft im 18. Jahrhundert überhaupt nicht gleichzusetzen. Das ist nur ein Beispiel, man könnte unzählige andere Beispiele nehmen, wo eine scheinbare Vertrautheit und eine scheinbare Identifikation mit einer solchen Figur gerade dazu führt, dass man nur das wiedererkennt, was man sowieso schon kennt. Das sucht man in der Geschichte auf, das kommt einem vertraut vor, das kann man natürlich machen. Damit erweitert man aber sein Urteilsvermögen nicht, seinen Horizont nicht, sondern man findet dann immer wieder das, was man sowieso schon kennt. Und jede Wissenserweiterung geht ja davon aus, dass man über Dinge staunt, die einem bis dahin eigentlich selbstverständlich erschienen. Also Irritation, Staunen, Überraschung ist immer der Anfang von Wissenschaft oder von Wissenserweiterung. Und deswegen plädiere ich dafür, die Dinge erst einmal in ihrer Fremdheit wahrzunehmen, sich darüber zu wundern und dann natürlich von da aus zu einem adäquateren Verständnis zu gelangen.
Wenn es jetzt um Verstehen geht, da können wir vielleicht auch mal kurz in die Gegenwart blicken, denn wir sind ja heute von Politikertypen umgeben, die wir einerseits aus der Geschichte zu kennen glauben, denen andererseits ja aber ganz andere Mittel zur Verfügung stehen, wie vor 100, vor 200, vor 300 oder vor 1000 Jahren, nämlich zum Beispiel digitale Plattformen mit nie gekannter Reichweite. Da fällt es dann vielleicht schwer, eine Beziehung zwischen nah und fern zu finden. Also wenn man guckt, mit wem könnte man da jetzt jemanden vergleichen aus der Geschichte. Können Sie als Historikerin trotzdem da Muster erkennen in der Gegenwart?
Sie weisen natürlich auf einen ganz zentralen Punkt hin, einen zentralen strukturellen Unterschied zwischen verschiedenen Epochen, nämlich die Medialität. Also welche Medien standen in der jeweiligen Epoche zur Verfügung, um zu kommunizieren. Und das fängt ja schon an mit der Erfindung der Schrift, die einen unglaublich tiefen kulturgeschichtlichen Einschnitt darstellt und geht weiter über die Erfindung der Druckerpresse und so weiter und bis eben hin zu unserer digitalen Revolution. Und es ist ganz wichtig, wenn man sich historische Strukturen ansieht, immer im Kopf zu behalten, welche ganz anderen medialen Möglichkeiten der Kommunikation damals gegeben waren als heute. Und es fällt ja heute schwer, sich überhaupt noch zurückzuversetzen in die Zeit vor dem Internet etwa, obwohl sie noch nicht sehr lange zurückliegt, und zu realisieren, wie anders strukturell das Kommunizieren verlief, als man diese weltweite Vernetzung noch nicht hatte. Das ist ein Strukturwandel, der so tiefgreifend ist, dass er alle anderen politischen, sozialen, wirtschaftlichen, privaten und so weiter Beziehungen grundlegend verändert. Und wir können es im Moment noch gar nicht absehen, wie tiefgreifend dieser Wandel in Zukunft noch sein wird. Man muss sich eben klar machen, dass all das in früheren Epochen noch nicht existierte und muss sich dann vergegenwärtigen und rekonstruieren, was das eben alles bedeutete. Wenn man eben zum Beispiel, um einen Brief von Brüssel nach Wien zu transportieren, was eben beides Städte des Habsburgischen Reiches waren in der frühen Neuzeit, dass man da eben über eine Woche unterwegs war. Ja, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das alles für Konsequenzen für die Politik, für die Wirtschaft und so weiter hatte.
Wenn wir über mediale Effekte oder über Effekte der digitalen Welt in Bezug auf Geschichte sprechen, da erleben wir ja zurzeit, dass die noch nicht ganz so ferne Vergangenheit, der Kolonialismus, die Sklaverei, plötzlich wieder eine ganz wichtige Rolle in der Gegenwart spielt. Also Statuen werden gestürzt, wichtige Stimmen der Aufklärung und der Ideengeschichte werden in Frage gestellt und plötzlich ist diese Zeit mit ihren Aussagen wieder ganz nah. Wie nah kann sie uns heute eigentlich sein, trotz der offensichtlichen Auswirkungen bis heute?
Ja, da fragt sich natürlich wieder, was nah heißt. Ne? Nah im Sinne von nachvollziehbar, nah im Sinne von, dass man sich damit noch identifizieren kann.
Ja, nah oder vielleicht auch im Sinne eines Wertesystems, von dem wir aus heute auf diese Zeit blicken.
Ja, das ist natürlich sozusagen immer sehr naheliegend, dass man von seinem eigenen Wertesystem auf frühere Epochen zurückblickt und dann das Handeln der früheren Menschen an diesem Wertesystem misst und dann feststellt, dass sie diesem Wertesystem nicht entsprochen haben. Also wenn man vielleicht mal ein anderes Beispiel als den Kolonialismus, der natürlich extrem komplex ist, heranzieht, ist zum Beispiel Gleichberechtigung der Frauen. Bis vor sehr kurzem war es vollkommen klar, jedermann glaubte und nahm für selbstverständlich an, dass Frauen den Männern an Körper, Geist und Seele sozusagen unterlegen sind. Und es ist eine sehr, sehr junge Errungenschaft, dass man das nicht mehr glaubt. Und deswegen ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt in die Geschichte zurückgeht und frühere Gestalten daran misst, dass sie eben diese Einsicht noch nicht hatten und sie dann verurteilt. Da bleibt sozusagen kein Auge trocken, da bleibt im Grunde keiner mehr übrig, fast keiner mehr übrig in der ganzen Weltgeschichte, der diesem Maßstab dann noch gerecht wird. Mit dem Kolonialismusproblem ist natürlich etwas anders, aber es ist im Kern natürlich dasselbe Problem. Und da muss man dann sehr genau hinsehen und muss sehen, wie hat denn eine historische Figur vor dem Hintergrund ihrer eigenen Zeit und ihres eigenen Zeithorizonts sich verhalten und geurteilt und gedacht. Und da gibt es dann eben durchaus Unterschiede. Da gibt es dann Leute, die eben ein anderes und auch fortschrittliches Verhältnis zur Vorstellung von Menschenrassen hatten und etwa ausgegangen sind von der grundsätzlichen Gleichheit und Gleichursprünglichkeit aller Menschen. Oder es gab solche, die davon ausgingen, dass Menschenrassen auf verschiedene Urväter zurückgehen und deswegen sich grundsätzlich unterscheiden und überhaupt keine Gemeinsamkeiten haben und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Aber es zeigt, dass man eben sehr genau hinsehen muss und auf keinen Fall den Fehler machen sollte, pauschal Menschen früherer Epochen an unseren heutigen Vorstellungen und Werthorizonten zu messen.
sagt die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger, mit der ich für unsere Gesprächsreihe Nah und Fern über Nähe zu ferner Geschichte gesprochen habe. Im Laufe der nächsten Wochen sprechen wir in dieser Reihe noch mit Filmemachern, Künstlern oder Schriftstellerinnen.